Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Ron Heinen und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Guten Hallo. Morgen.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir ins erste Thema einsteigen, mal ganz kurz. Ron, was hast du uns mitgebracht?
Ich war diese Woche in Mannheim, habe mir die Gleichstromleitung Ultranet von Transnet BW zeigen lassen und wollte darüber so ein bisschen erzählen, was meine Eindrücke waren, wie es da vorangeht. Genau, das wäre so mein Thema heute.
Okay, da bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Ruben, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mich in dieser Woche mit dem Smart Meter Rollout beschäftigt. Da gab es neue Zahlen von der Bundesnetzagentur zum Fortschritt und ja, die habe ich mir etwas genauer angeschaut.
Okay, super. Ich habe eine Veranstaltung moderiert in dieser Woche von DHK und DENA zum PPA-Markt, also zu langfristigen Stromlieferverträgen. Da waren mehrere prominente Politiker anwesend und es ging um die Möglichkeiten, den PPA-Markt zu stärken. Da kommen wir dann gleich drauf. Aber Ruben, lass uns doch mal mit den Smart Metern einsteigen, weil das Smart Meter Rollout, das ist auf jeden Fall immer ein Thema, das uns Energiemenschen bewegt, das Emotionen in die Sache reinbringt. Ich kann mich davon auch nicht immer ganz so freisprechen. Die Bundesnetzagentur hat in dieser Woche neue Zahlen zum Stand des Smart Meter Rollouts veröffentlicht.
Genau.
Wo stehen wir denn?
Also vielleicht erstmal so zur Herleitung. Die vorangegangene Bundesregierung hat den Neustart der Digitalisierung der Energiewende ausgerufen. Da gab es ein entsprechendes Gesetz. Das schreibt sozusagen einen Fahrplan vor für den Smart Meter Rollout, also für den Neustart. Und der sieht vor unter anderem, dass bis Ende diesen Jahres eine Quote von 20% erreicht werden soll, bezogen auf sogenannte Pflichteinbaufälle. Das sind Verbraucher einer bestimmten Größenordnung, mit einem Stromverbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden oder eben sogenannte 14a-Verbraucher, die also ein steuerbarer Einrichtung angeschlossen haben. Von denen sollen dann Ende des Jahres 20% ein Smart Meter haben, und zwar bezogen auf jeden Messstellenbetreiber. Und im Gesetz steht auch, dass die Bundesnetzagentur diesen Prozess monitort und da die Zahlen veröffentlicht. Das ist jetzt passiert, und zwar zum ersten Quartal. Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber müssen ihre Zahlen einreichen. Die Bundesnetzagentur braucht dann immer ein bisschen, bis sie die sortiert hat, und dann werden die öffentlich auf ihre Seite gestellt.
Okay, da gab es ja in der Vergangenheit durchaus schon Kritik, dass es nicht so richtig vorangeht. Vor allem, dass relativ viele Unternehmen sogar noch ganz untätig sind. Kannst du jetzt Besserung verkünden?
Jein, kann man, glaube ich, sagen. Es ist nach wie vor so, das lässt sich den Zahlen entnehmen, dass viele Messstellenbetreiber noch nicht so wirklich angefangen haben mit dem Smart Meter Rollout. Da stehen einige tatsächlich noch bei 0%. Das betrifft vor allem die kleineren Messstellenbetreiber. Insgesamt muss man sagen, ist die Quote leicht angestiegen, also bezogen auf alle Einbaufälle, die es so gibt, haben wir inzwischen eine Quote von 15% erreicht. Das klingt jetzt, wenn man bedenkt, dass wir zum Jahresende 20% erreichen wollen, klingt das ganz gut. Ja, also das heißt, das ist dann irgendwie so ein Gap von 5%, die wir noch schließen müssen. Man muss aber dazu sagen, dass wir von 14% kommen. Das heißt, wir haben also, wenn wir in relativen Zahlen bleiben, ein Prozentpunkt innerhalb von einem Quartal hinzugewonnen. Das klingt dann wiederum nach nicht so viel. Und die Bundesnetzagentur, die hatte schon zum Beginn des Jahres da mahnende Worte an die Messstellenbetreiber gerichtet und gesagt, Leute, kommt in die Puschen. Und auch jetzt bei der Veröffentlichung klang so im Unterton durchaus mit, dass die Bundesnetzagentur, also sie hat da ja vor allem erstmal nur die Rolle eines Überwachers, wenn man so will. Sie hat natürlich auch Mittel, mit denen sie dann solche säumigen Messstellenbetreiber nochmal zur Ordnung rufen kann. Aber sie ist da durchaus besorgt, dass dieser Prozess nicht so schnell verläuft, wie er es müsste, um die Quote zu erreichen.
Diese Quote ist ja eine gesetzliche Pflicht. Jetzt hast du ja gesagt, manche stehen noch bei null. Also das klingt ja durchaus danach, dass sie sich dem Smart-Meter-Einbau irgendwie ein Stück weit verweigern. Welche Mittel hat die Bundesnetzagentur denn eigentlich, außer mahnen und veröffentlichen und da im Prinzip schlechte Laune zu verbreiten?
Ja, also ich würde erstmal sagen wollen, um das einzuordnen, so alarmistisch ist das vielleicht noch gar nicht, weil es sind die Zahlen zum ersten Quartal. Das heißt, drei Quartale stehen noch aus und viele Netzbetreiber bündeln diesen Prozess natürlich. Und sobald der einmal aufgesetzt ist, kann das auch durchaus schnell gehen, denn die kleineren Netzbetreiber, die haben dann vielleicht auch gar nicht so viele Pflichteinbaufälle. Aber ohnehin muss man sagen, haben mich auch Stimmen aus dem Markt erreicht, die gesagt haben, Leute, guckt euch das mal genauer an, da ist durchaus Musik drin. Die Bundesnetzagentur hat einen sehr verzerrten Blick, wenn sie nur auf die Pflichteinbaufälle guckt, denn drumherum passiert eine ganze Menge, wenn wir mal auf die absoluten Zahlen gucken. Da muss man dazu sagen, die Bundesnetzagentur, da muss man ein bisschen nachsuchen. Die Bundesnetzagentur stellt die nicht nach ganz oben, weil die nicht ganz vergleichbar sind wegen Veränderungen in der Berechnungsgrundlage. Aber es sind insgesamt im ersten Quartal knapp 400.000 Smart Meter verbaut worden. Aber nur ungefähr 60.000 davon waren Pflichteinbaufälle. Das heißt, da passiert sehr viel mehr im Markt, als das aus dieser Erfassung der Pflichteinbaufälle hervorgeht. Und das stimmt dann doch einige Marktteilnehmer durchaus optimistisch, die sagen, da findet eine Skalierung im Markt statt. Also viele Marktteilnehmer stellen sich gerade darauf ein, hier Smart Meter in die Breite zu bringen. Und wenn dieser Prozess erstmal anläuft, dann wird diese 20%-Hürde zum Jahresende auch gar nicht mehr so hoch erscheinen.
Da muss man ja vielleicht dann auch mit reinbringen, dass es ja zwei Arten von Messstellenbetreibern gibt. Einmal die sogenannten grundzuständigen Messstellenbetreiber, das sind oft auch die örtlichen Verteilnetzbetreiber, die müssen quasi die Smart Meter einbauen. Und dann gibt es eben wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die wollen die Smart Meter einbauen. Und das klingt ja durchaus danach, dass es da also einen wettbewerblichen Markt gibt außerhalb dieser Pflicht. Da ist richtig Musik drin, aber da, wo es ein Müssen ist, da lahmt es eher.
Genau. Das Bild ist aber sehr unterschiedlich, wenn man auf die einzelnen grundzuständige Messstellenbetreiber gibt. Da gibt es Unternehmen, vor allem die größeren Verteilnetzbetreiber, die Quoten von 50% durchaus schon erreicht haben können. Und die kleineren, das ist natürlich der große Teil der Messstellenbetreiber. Die kleineren hinken so ein bisschen hinterher. Und die wettbewerblichen Messstellenbetreiber, die werden in diesem Monitoring der Bundesnetzagentur nicht ausgewiesen. Das heißt, da ist gar nicht so richtig klar, welche Rolle spielen die eigentlich. Es ist ja auch so, dass auch Grundzuständige teilweise schon dazu übergegangen sind, in einen Flächenrollout zu gehen. Und die wettbewerblichen Messstellenbetreiber, da gibt es Marktstimmen, die sagen, ja, auch die spielen noch keine so große Rolle, wie sie gerne würden. Denn für die ist das ein Minusgeschäft, kann man, glaube ich, sagen. Die machen das aus anderen Gründen, als dass sie den Rollout jetzt so gut finden. Denn da hängen dann andere Produkte dran, wie zum Beispiel dynamische Tarife, die sie gerne vermarkten wollen. Aber auch die skalieren hoch, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Die Bundesnetzagentur erhebt die Zahlen quartalsmäßig. Vor ein paar Monaten saßen wir ja auch schon zusammen und aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, dass die Kollegin Stefanie Dierks damals gerade kleinere Netzbetreiber gelobt hat, die den Smart-Meter-Rollout schon abgeschlossen hatten. Wie passt das denn jetzt zusammen mit dem, was du gerade sagst, dass gerade die kleineren Netzbetreiber hinterherhängen?
Ja, also ich glaube, das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Bild von Messstellenbetreiber zu Messstellenbetreiber durchaus unterschiedlich sein kann. Das hat auch etwas damit zu tun, wie viele Pflichteinbaufälle habe ich denn überhaupt in meinem Versorgungsgebiet. Es gibt tatsächlich, das ist transparent einzusehen, Messstellenbetreiber, die eine Quote von 100% erreicht haben. Ja, da ist aber davon auszugehen, dass das solche sind, die tatsächlich dann auch keine hohe Zahl an Einbaufällen in ihrem Versorgungsgebiet haben. Ist aber nicht immer ganz klar zu sehen, woran es liegt. In der Summe muss man sagen, sind die kleineren Messstellenbetreiber, das sind teilweise Unternehmen, die haben vielleicht 30, 40, 50.000 Messlokationen in ihrem Netzgebiet. Das ist wirklich nicht sehr viel. Das sind diejenigen, die, also die Bundesnetzagentur gruppiert das auch schön nach Größe, und die Messstellenbetreiber mit weniger als 30.000 Messlokationen, das sind dann wirklich die allerkleinsten, die kommen im Durchschnitt gerade mal auf eine Quote von 4,6%. Nochmal zur Erinnerung, wir haben im Durchschnitt über alle Messstellenbetreiber eine Quote von 15%. Die kleinsten erreichen eine Quote von nicht mal 5%. Das heißt, da gibt es Ausreißer nach oben, da gibt es aber auch viele Ausreißer nach unten. Und so ist dann das Gesamtbild sehr differenziert. Aber klar, die kleineren hinken da so ein Stück weit hinterher.
Und insgesamt kann man ja eigentlich auch sagen, hinkt Deutschland auch hinterher. Also selbst wenn jetzt diese Quoten erreicht werden, also bis Ende 2030 sollen ja dann 95% dieser sogenannten Pflichteinbaufälle erreicht sein. Gehen wir mal davon aus, dass es dann geschafft wäre. Dann wären das ja trotzdem nur 7 Millionen Zähler von insgesamt mehr als 50 Millionen Zählern, die in Deutschland verbaut sind. Im Jahr 2030, gut, du hast gerade ja beschrieben, gerade im wettbewerblichen Bereich gibt es eine Dynamik, da kämen wahrscheinlich dann hoffentlich auch noch größere Zahlen dazu. Aber wenn man nochmal auf das EU-Ziel guckt oder auf die EU-Vorgabe, die stammt nämlich schon aus dem Jahr 2009, und da hat die EU als Ziel erklärt, 80% aller Haushalte in den EU-Staaten sollen bis 2020 mit Smart Mietern ausgestattet sein. Da merkt man dann schon, dass Deutschland einen sehr eigenen Weg, einen sehr anderen Weg geht. Den hat die EU-Kommission ein Stück weit eben auch zugelassen, dass sie damals gesagt hat, man kann dem Ganzen eine Kosten-Nutzen-Analyse unterlegen und dann genau solche Pflichteinbaufälle daraus ableiten, so wie es Deutschland gemacht hat. Das heißt, okay, bei kleineren Stromverbrauchern lohnt sich das wirtschaftlich gar nicht, das zu machen. So hat sich Deutschland den Smart-Meter-Markt ohnehin von Anfang an erstmal klein gerechnet, dann wissen wir natürlich, dass auch ein technisch eher sehr anspruchsvoller Weg gewählt wurde, was die Smart Meter angeht, was die Sache einerseits ja verteuert, sicherlich auch andere Anwendungsfälle, bessere Anwendungsfälle ermöglicht als in anderen Ländern. Auch die Sicherheit sicherlich ein anderes Level erreicht als in anderen Ländern, aber grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, es muss jetzt endlich was passieren. Mhm. Es gibt ja parallel auch noch eine Debatte, ob man den ganzen Pfad nochmal aufschlüsselt und nochmal mit einer viel einfacheren Technologie in den Markt geht, mit sogenannten Smart Mietern Light. Aber da gibt es ja in der Branche auch sehr unterschiedliche Positionen, ob das jetzt eine gute Idee oder eher eine nicht so gute Idee ist.
Ja. Diese Debatte ist tatsächlich sehr kontrovers. Wie viele Debatten in der Energiewirtschaft kann man, glaube ich, sagen, ist es auch wirklich schwierig, allein schon nachzuvollziehen, worüber eigentlich gesprochen wird. Ja, weil da steigt man ja teilweise sehr tief in die Technik ein. Wofür sind diese Smart Meter eigentlich da? Welche Anwendungsfälle sind eigentlich aktuell im aktuellen Marktumfeld überhaupt relevant? Welche sind in die Zukunft gedacht und welche werden vielleicht auch nie so richtig relevant? Also das ist komplex. Und nur um mal ein Beispiel zu geben, wie komplex diese Debatte ist, würde ich mal auf das Sicherheitsthema verweisen. Das war vor einigen Jahren vielleicht noch das große Schmerzthema, das alle gesagt haben, diese Sicherheitsvorgaben, die wir haben bei den Smart Mietern, Stichwort sichere Lieferungskette, Lieferkette, Silke, das erschwert den ganzen Rollout ungemein. Inzwischen gibt es durchaus Stimmen, die in einem veränderten geopolitischen Marktumfeld sagen, vielleicht fahren wir am Ende des Tages doch gar nicht so schlecht damit, recht hohe Sicherheitsanforderungen von vornherein mitgedacht haben. Das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand abschließend beurteilen. Aber da sehen wir, dass ja auch diese ganze Debatte um den Smart Meter Rollout immer wieder Veränderungen erfahren kann. Und inzwischen sagen auch viele Marktteilnehmer, Leute, lasst uns doch endlich mal machen. Lasst uns doch nicht wieder anfangen, hier die Regulatorik noch mal rumzuschrauben. Das Gesetz, was ich eingangs erwähnt habe, zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, ist aus dem Jahr 2023. Das entfaltet jetzt Wirkung, sagen viele. Also lasst uns doch bitte jetzt erstmal gucken mit den Vorgaben, die wir haben, dass wir damit arbeiten. Aber natürlich gibt es immer wieder allerlei Debatten, die in dem Feld nochmal hochkommen. Und du hast den Smart Meter Light angesprochen. Das ist eine davon. Ich bin nicht sehr sicher, ob es tatsächlich sinnvoll ist, vor dem Hintergrund, den ich gerade ausgeführt habe, diese Debatte zum jetzigen Zeitpunkt zu führen.
Und ich glaube, einigermaßen sicher ist, dass wir uns auch hier im Podcast bestimmt bald wieder mit dem Thema beschäftigen, weil du hast ja gerade ausgeführt, die Zahlen, über die wir gerade gesprochen haben, das sind die Zahlen zum ersten Quartal. Das zweite Quartal ist kalendarisch ja schon wieder zu Ende. Also auch da wird die Bundesnetzagentur irgendwann wieder neue Zahlen veröffentlichen. Und dann gucken wir, ob es tatsächlich gerade bei den kleineren, ob dann da auch Schwung reinkommt.
Dann treffen wir uns wieder hier.
So, bevor wir zum zweiten Thema unseres heutigen Tages kommen, gehen wir kurz ab für eine Marktinformation. So, und dann sind wir wieder zurück. Und ja, der Smart Meter Rollout zeigt sich, er verläuft immer noch eher schleppend. Schleppend ist auch ein Stichwort für den Stromnetzausbau in Deutschland. Auch da kamen wir in den letzten Jahren meist nicht so voran, wie eigentlich gewünscht, wie erhofft, wie nötig auch für die Energiewende. Ron, du warst diese Woche nicht in der Redaktion. Du hast einen Baustellenbesuch gemacht. Das klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Und tatsächlich hast du auch zum Stromnetzausbau ja durchaus eine gute Nachricht mitgebracht. Hol uns mal ab, wo warst du?
Genau, ich war in Mannheim bei dem Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW. Der hat eingeladen. Zu einer Baustellenbesichtigung ist eigentlich ein gutes Wort. Der Gleichstromleitung Ultranet. Das ist eine Leitung, die vom Ruhrgebiet aus Meerbusch bis nach Philippsburg auf das ehemalige AKW-Gelände Philippsburg führt. Ungefähr 340 Kilometer lang. Ist ein gemeinsames Projekt von Amprion und Transnet BW. Und Transnet BW ist jetzt für diese Leitung für ungefähr 42 Kilometer zuständig. Das heißt, der Großteil der Verantwortung liegt bei Amprion. Transnet hat den Teil von Mannheim-Waldstadt bis Philippsburg. Das sind ungefähr 42 Kilometer. Und da waren wir bei der Überquerung eines Rangierbahnhofes. Das ist der Rangierbahnhof Mannheim, habe ich jetzt gelernt. Das ist einer der größten Europas. Da geht die Leitung halt rüber. Das war ein sehr komplexes Vorhaben, die Leitung darüber zu bauen. Da könnte ich gleich noch was zu erzählen, was da auch alles so mit zusammenhängt. Die Fundamentlegung von einem Mast angeschaut. Müssen dann Sturm halten und haben gewisse Anforderungen. Und da braucht man natürlich ein sicheres Fundament. Das war auch sehr eindrucksvoll zu sehen. Das war jetzt aber wirklich eher so eine bauliche Geschichte. Und dann waren wir noch an dieser Konverterstation Philippsburg, die ja von Siemens gebaut wurde, 700 Millionen Euro gekostet hat und den Gleichstrom in Wechselstrom umwechselt. Und ich glaube, das ist in Deutschland eine der ersten Konverterstationen, die wirklich fertig gebaut wurde. Die Schwesterstation in Meerbusch von Amprion, die ist noch nicht fertig. Da hat sich aufgrund einer fehlenden Baugenehmigung so ein bisschen was verzögert. Das soll im nächsten Jahr fertig werden. Und es gibt ja noch eine dritte Konverterstation in Emden. Das ist da, wo der Offshore-Strom dann herkommen soll. Die ist auch noch nicht fertig. Der Transnet-BW-Vertreter hatte dann aber auch mit so ein bisschen Stolz erzählt, dass natürlich so die Kinderkrankheiten in Philippsburg auch dafür genutzt wurden, die anderen beiden Konverterstationen direkt auszubessern. Also von daher ist davon auszugehen, dass so diese Kinderkrankheiten dann zumindest ausgebessert sind.
Du hast ja gerade vom Fundamentbau und auch von den Masten gesprochen. Das heißt, wir diskutieren ja immer über zwei unterschiedliche Möglichkeiten, solche Übertragungsnetztrassen zu errichten, als Erdkabel oder Freileitung. Bei Ultranet handelt es sich also folglich um eine Freileitung.
Genau, das ist eine Freileitung. Auch dazu habe ich mich so ein bisschen umgehört bei Transnet BW. Die bauen da gleichzeitig auch an Südlink, ebenfalls eine Gleichstromtrasse, die als Erdkabel gebaut wird. Und da wurde sehr deutlich, was denn Transnet BW präferiert. Und das ist eindeutig die Freileitbauweise. Also es ist günstiger. Die Zahlen sind ja mittlerweile, glaube ich, schon seit längerem bekannt. Aber Transnet BW hat es nochmal durchgerechnet. Also man könnte 20 Milliarden Euro sparen, wenn man bei 3 noch ausstehenden Gleichstromtrassen auf Freileitung anstatt auf den Erdkabel Vorrang setzen würde. Das wurde ja auch in vielen Studien mittlerweile belegt. Also die Diskussion ist ja auch wieder entbrannt. Im Koalitionsvertrag gibt es ja auch Anzeichen dafür, dass Freileitungen durchaus wieder ein Thema sein könnten. Und jetzt mal abgesehen davon, dass es günstiger ist, war ja die Idee des Erdkabelvorrangs auch, dass es die Akzeptanz steigern soll, dass es einfach schneller gehen soll. Und auch da waren doch die Meinungen sehr eindeutig, dass jetzt vielleicht gewisse Bevölkerungsgruppen das mit den Erdkabeln gut finden, aber Landwirte und durch deren Flächen geht es da sehr häufig, das halt total ablehnen. Also das hat sich jetzt quasi verschoben, das Akzeptanzproblem zu den Landwirten, und schneller ist es dadurch eigentlich nicht geworden. Der Bau ist aufwendiger, es dauert länger, die Planungen sind größer. Also bei Südlink zum Beispiel muss ein Bergwerk durchquert werden, was noch im laufenden Betrieb ist. Das sind natürlich alles Planungen, die das nochmal erschweren. Also da war der Tenor sehr klar, Transnet BW, und ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber ich glaube, alle Übertragungsnetzbetreiber präferieren den Freikabelbau. Also das ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich bekannt. Ich glaube, keiner der 4 Übertragungsnetzbetreiber ist pro Erdkabel.
Da sind sich die Übertragungsnetzbetreiber einig. Die Zahlen werden immer wieder genannt, zwar auch in unterschiedlicher Größe, aber so eine Zahl von 20 Milliarden, die hat sich mittlerweile verfestigt, auch in der Politik. Du hast es angesprochen, die Bundesregierung, die neue, hat das jetzt aufgegriffen. Da gibt es eine Tendenz, eher wieder zur Freileitung überzugehen, aber auf Landesebene gibt es da durchaus Vorbehalte. Dadurch kam es ja überhaupt erst zu diesem Erdkabelvorrang. Damals war es die bayerische Landesregierung unter Horst Seehofer, dessen Wahlkreis auch eben von einem solchen Projekt betroffen gewesen wäre. Und da wurde dann aus Akzeptanzgründen, um die örtliche Bevölkerung zu schützen oder denen entgegenzukommen, wurde ja dann eben verstärkt auf Erdkabel gesetzt. Aber wir haben halt auf der anderen Seite enorme Stromkosten, sowieso schon, die durch die Erdkabel nochmals verteuert werden. Und da dreht sich die Akzeptanzdebatte ja. Aber es gibt weiterhin Vorbehalte auf Landesebene, Moment oder aktuell. In der Vergangenheit war es jetzt eher Niedersachsen, was da auf der Bremse steht, und die Diskussion ist eben noch nicht zu Ende geführt.
Nee, die ist aktuell, und die begleiten wir ja auch sehr eng, und da kommen spätestens alle paar Wochen wieder neue Zahlen, oder nicht neue Zahlen, aber neue Argumente oder auch alte Argumente. Also die Diskussion dreht sich auch so ein bisschen im Kreis, weil eigentlich sind alle Argumente bekannt, aber da kommen immer wieder neue Stimmen, die dann das eine oder das andere fordern. Und es gibt auch für beides gewisse Vor- und Nachteile, die wir jetzt hier aufgezeigt haben. Bei Transnet BW war es definitiv das Gefühl, oder nicht das Gefühl, da hat man ganz klar gesagt, wir wollen Freileitung bauen.
Ron, können wir denn aus deinen Ausführungen so ein Stück weit mitnehmen, dass der Netzausbau vorankommt? Das ist ja, der Chris hat es ja eingangs gesagt, auch so ein Schmerzthema der Energiewende, dass wir da lange Jahre immer wieder gepredigt haben. Wir brauchen diesen Netzausbau. Wann kommt er denn endlich? Dürfen wir sozusagen aus deinem Besuch als Botschaft mitnehmen, es geht voran?
Ja, also das war auf jeden Fall die Message, die Transnet BW mitgeben wollte. Also es gab jetzt nicht irgendwie so einen Meilenstein, der erreicht wurde, so einen großen, den man irgendwie feiern konnte oder so, sondern Transnet BW wollte darüber unterrichten, dass gerade bei Ultranet es gut vorangeht, dass es im Zielkorridor liegt. Also die gehen davon aus, dass Ende 2026 zu Inbetriebnahme kommen wird, was dann auch bedeuten würde, dass nach 15 Jahren Planung diese Leitung endlich in Betrieb genommen wäre. Also das zeigt auch so ein bisschen die Dimension. Ich hatte heute Morgen nochmal schnell geguckt. Zum ersten Mal erwähnt ist Ultranet im Netzentwicklungsplan 2012. Also da reden wir auch über einen sehr langen Planungszeitraum und Umsetzungszeitraum. Und das war auch so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe. Leitungsbau ist am Schreibtisch im Homeoffice irgendwie immer so ein bisschen langweilig, zumindest für mich persönlich. Aber wenn man mal vor Ort ist und sich anhört, was denn da für Planungen, für Koordinationsaufgaben, für Genehmigungsaufgaben hinterstehen, dann sind das schon beeindruckende Projekte, die sich hinziehen, weil da natürlich viele äußerliche Faktoren irgendwie reingehen. Also das war auch so, was ich mitgenommen habe. Das Bauen, das geht eigentlich schnell. Das Planen, das dauert halt lange. Und das ist natürlich wieder ein Thema, was auch so ein bisschen stellvertretend für Gesamtdeutschland steht. Jetzt nicht nur Energiedeutschland, sondern ich glaube, so Planungsstau, das kennen wir alle, davon haben wir alle gehört, das betrifft alle Lebenslagen. Nur so als Beispiel bei dieser Rangierquerung, da musste die Genehmigung für den Zugverkehr 2 Jahre im Voraus eingeholt werden, damit man das halt machen darf an bestimmten Tagen. Und das ist natürlich schon eine große Aufgabe zu sagen, in 2 Jahren sind wir genau an diesen 3 Tagen mit der Baufirma da, mit dem nötigen Equipment und so weiter. Also das sind vor allem Koordinierungsaufgaben. Und das war auch das, was ich mitgenommen habe. Energiewende bedeutet Planung, Koordination. Das war so ein bisschen das, was ich persönlich mitgenommen habe, was man am Schreibtisch vielleicht nicht immer so ganz mitdenkt, wo man sich dann so denkt, oh, so eine langweilige Leitung, das ist ja gar nicht so spannend. Aber nein, was da alles so hintersteckt, das sind schon sehr spannende Themen, die man, glaube ich, dann aber auch nur vor Ort mitbekommt.
Das hören die Netzbetreiber wahrscheinlich nicht so gerne, dass ihr Geschäft langweilig ist. Ich glaube, so war es auch nicht gemeint. Ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit auch genügend Netzbetreiber im Gespräch, die auch gesagt haben, uns ist überhaupt nicht langweilig. Und vor allem ist ihnen nicht langweilig, weil sie sich mittlerweile eher als Bauunternehmen verstehen und da wahnsinnig viel koordinieren müssen. Aber du hast das gesagt, ne? Vom Schreibtisch aus erstmal denkt man sich, ja, wieder ein paar Kilometer oder wieder eine Inbetriebnahme. Aber wenn man erstmal vor Ort ist und das sieht, dann ist es doch interessant. Ich habe mich auch in dieser Woche mit so einem Thema beschäftigt, bei dem man erstmal denkt, oh, PPAs, ja, klingt kompliziert, ist kompliziert. Aber auch da, wenn man sich näher mit beschäftigt, merkt man doch, ja, das ist eigentlich ein sehr zentrales Thema, das auch gerade für die gesamte Energiewende große Relevanz hat.
Absolut. Wir haben hier an der Stelle ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Ich glaube, man kann erstmal sagen, das ist so ein Zukunftsthema auch, ne, wo viele Hoffnungen drauf beruhen. Und der Nachsatz an der Stelle ist dann wie so häufig, ja, aber es ist kompliziert. Es ist schwierig, es kommt nicht so richtig in Gang. Chris, wie war die Diskussion denn? Ist es genau in so einem Narrativ gelaufen? Oder wir hatten ja eben auch das Thema Hoffnungsschimmer. Passiert da was? Wie war die Stimmung?
Ja, ich glaube, du warst es, Ruben. Vorhin hast auch eine Frage mit einem Jein eingeleitet. Ich glaube, das müsste ich auch machen. Aber vielleicht, du hast gerade gesagt, kompliziertes Thema. Der Name ist ja allein schon kompliziert. Vielleicht für diejenigen, die gar nicht so richtig wissen, worum geht es da eigentlich. Also PPA, das steht für Power Purchase Agreements. Und was ist das? Das sind langfristige Stromlieferverträge, bei denen Unternehmen, meistens große Industrieunternehmen, große Stromverbraucher, direkt Strom von einem Anlagenbetreiber beziehen, meist aus großen Wind- oder Solarparks. Und damit sichern sich die Unternehmen einerseits gegen die Preisschwankungen am Markt ab, aber sie investieren damit natürlich auch in die eigene Dekarbonisierung. Und solche Verträge finden eben außerhalb staatlicher Förderprogramme statt und deshalb gelten sie halt als marktliches Instrument, was ja auch die neue Bundesregierung jetzt nochmal sehr zentral in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass genau solche Instrumente gestärkt werden sollen, um die erneuerbaren Energien stärker an den Markt heranzuführen. Wir sehen aktuell ja viele Verwerfungen wie eine Häufung von negativen Strompreisstunden, Großteil an Abregelungen, hohe Redispatch-Kosten, was alles damit zusammenhängt, dass die Produktion erneuerbarer Energien sich oftmals eben nicht am Markt ausrichtet. Und deshalb ist es eben gewünscht, dass solche Modelle, solche marktlichen Instrumente künftig eine größere Rolle spielen. Und im Vorfeld der Veranstaltung, die ich im Haus der Industrie moderiert hatte und mehrere prominente Politiker zu Gast waren, hatte die Marktoffensive Erneuerbare Energien, das ist ein Zusammenschluss der Deutschen Energieagentur und der Deutschen Industrie- und Handelskammer, ein Impulspapier vorgelegt mit Handlungsempfehlungen, wie man diesen Markt für PPAs denn stärken könnte. Und das war dann auch so das Diskussionsthema. Also einerseits geht es darum, der PPA-Markt ist ja noch ein Nischenmarkt, der macht eher eine niedrige einstellige Prozentzahl an der ganzen Ökostromvermarktung aus. Gab in der letzten Zeit ein bisschen Wachstum, aber auch nicht so viel und inzwischen mit den zurückgehenden Strompreisen auch schon wieder gewisse Rückgänge. Und deshalb haben sich diese Initiatoren dieser Marktoffensive damit beschäftigt, einerseits, wie könnten wir denn den Kreis der Unternehmen ausweiten, die in den PPA-Markt einsteigen, weil bisher gibt es da auch gewisse Restriktionen. Ich habe gesagt, es sind meistens große Industrieunternehmen, die gemeinsam mit Produzenten dann solche Verträge abschließen. Gerade wenn es um Neuanlagen geht, dann gucken Banken da natürlich auch ganz genau, wenn jemand einen großen Windpark, einen großen Solarpark errichten will und sagt, die haben da einen Abnehmer, der hat es jetzt zugesichert, beispielsweise für die nächsten 10 Jahre den Strom aus dem Park abzunehmen, gucken die natürlich drauf, was ist das für ein Abnehmer? Wie groß ist das Insolvenzrisiko bei dem? Und die gucken dann zum Beispiel auf Ratings. Bei Industrieunternehmen gibt es das, beim Mittelstand ist das eben eher weniger der Fall. Und das ist eben ein Thema, mit dem sich diese Marktoffensive beschäftigt hat und hat gesagt, ja, da könnte doch der Staat mit einer staatlichen Garantie einsteigen, könnte das absichern und könnte so einen Impuls dafür liefern, dass sich auch der Mittelstand verstärkt im PPA-Markt engagieren könnte. Oder ein anderer Wunsch wäre oder ein Vorschlag wäre, dass man sogenannte Pooling-Modelle erlaubt, dass sich eben verschiedene mittelständische Unternehmen zusammenschließen können. Weil natürlich irgendwie, um auch dem Anlagenbetreiber eine gewisse Sicherheit zu geben, braucht man auch ein bestimmtes Volumen an Stromabnahme. Das können dann vielleicht einzelne mittelständische Unternehmen oftmals nicht liefern. Aber die sind ja oft in Industrieparks zusammengeschlossen. Und die gemeinsame Stromnachfrage aus einem größeren Industriepark, die würde dann sicherlich wieder reichen für ein PPA. Und da schlägt die Marktoffensive eben auch vor, dass es da einen gesetzlichen Rahmen braucht, der solche Pooling-Modelle überhaupt erstmal ermöglicht.
Du hast ja gesagt, Chris, dass auch Politiker da waren. Wie haben die denn reagiert? Also ich meine, da liegt ja so ein Stück weit dann auch der Ball, so höre ich das raus, bei der Politik. Gab es positives Feedback?
Auch da ein unterschiedliches Feedback. Also gerade auf die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, gerade diese staatliche Garantie, da gab es durchaus positive Signale, vor allem aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Da war Christian Schmidt, der leitet seit kurzem die Stromabteilung im Bundeswirtschaftsministerium, in der Diskussion dabei. Und er hat gesagt, ja klar, wenn wir jetzt allein auf unsere Haushaltsmittel gucken in Deutschland, da sind uns ein Stück weit die Hände gebunden, aber er hat darauf verwiesen, dass es ein neues europäisches Förderprogramm gibt, der Europäischen Investitionsbank, die jetzt erstmal für erste Pilotprojekte 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt, um genau solche staatlichen Garantien für den PPA-Markt zu geben. Es gibt solche Garantien schon in einigen europäischen Ländern, in Frankreich, Spanien, auch in Norwegen. Und das sind Beispiele, wo man sich auch was abgucken kann. Und er hat gesagt, wir sind durchaus offen dafür, wir gucken uns das an. Und ich glaube, das war eigentlich eher ein positives Signal. Wo die Politik eher zurückhaltender war, war bei einer Idee dieser Marktoffensive so bestehende Entlastungsprogramme. Also da sind wir bei ganz aktuellen Themen wie dem Zuschuss aus Bundesmitteln zu den Übertragungsnetzentgelten oder eben auch der Stromsteuerdebatte, dass man diese Instrumente, die ja den Strompreis ganz generell senken sollen. Gerade bei der Stromsteuer ist es ja auch erstmal angedacht, dass jetzt nur große Industrieunternehmen plus Forst- und Landwirtschaft nur davon profitieren werden. Da sagt die Marktoffensive A, ausweiten auf alle Unternehmen. Und warum schüttet man eigentlich diese Vergünstigung mit der Gießkanne aus. Also egal, ob Graustrom oder Grünstrom genutzt wird. Und da ist eben die Position, lass uns doch hier nochmal einen Hebel ansetzen, dass vor allem Grünstrom und damit auch vor allem PPA-Projekte stärker entlastet werden, dass es auch einen Anreiz gibt für Unternehmen, in den PPA-Markt zu gehen. Da waren die Positionen der Politik aber eher zurückhaltend. Ich denke, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich eine wirtschaftlich angespannte Situation haben und es schon ein Signal sein soll, für alle industriellen Stromverbraucherinnen und Verbraucher hier für eine Entlastung zu sorgen und jetzt hier nicht irgendwie eine Auswahl und dann nochmal ein zusätzliches Dekarbonisierungsinstrument einzubauen.
Was ich jetzt interessant finde, wir haben ein marktlich getriebenes Instrument, was Grünstromproduktion durchaus ankurbelt. Also da gibt es ja wirklich Großprojekte, die oder auch Unternehmen, die ihren Großteil ihres Stroms über PPAs beziehen. Gestern zum Beispiel gab es das Beispiel O2, die gesagt haben, 60% ihres gesamten Stromverbrauchs in Deutschland kommt aus Offshore-Wind-PPAs, aus zwei Offshore-PPAs. Gab es da Gegenstimmen, dass man sagt, dass man ein marktlich funktionierendes Instrument jetzt dann doch wieder irgendwie staatlich absichert? Also gab es da auch diesen Gedanken?
Diesen Gedanken eigentlich nicht, aber es war auch Andreas Lenz, der jetzt seit dieser Legislaturperiode der energiepolitische Sprecher von CDU und CSU im Bundestag ist. Er hat zumindest gesagt, naja, also wir sollten jetzt PPAs auch nicht als Allheilmittel sehen. Es gab ja in der vergangenen Legislaturperiode auch schon eine intensive Debatte über die künftige Förderung der erneuerbaren Energien. Da gab es verschiedene Modellvorschläge im Rahmen dieser sogenannten Plattform klimaneutrales Stromsystem. Und Andreas Lenz war durchaus, bei ihm war rauszuhören, dass er sagt, ja, er bevorzugt so als Instrument, dass eine stärkere marktliche Orientierung der erneuerbaren Energien einleiten soll, eher sogenannte Differenzverträge, diese Contracts for Difference, CFDs. Das ist letztendlich aber auch wiederum, da ist ja auch eine staatliche Absicherung irgendwie mit involviert, deshalb wahrscheinlich so ganz frei von staatlicher Beteiligung wird das jetzt wahrscheinlich in den ersten Stufen erstmal nicht gehen, weil man muss ja sagen, der Großteil des erneuerbaren Stroms wird eben immer noch über das EEG vermarktet, ist also im geförderten Segment. Und die Modelle, die wir jetzt gerade diskutieren, die sollen ja gerade den Weg aus diesem streng geförderten Rahmen rausführen.
Noch ein Gedanke, den ich dabei habe, ist der Zeitpunkt, warum jetzt gerade diese Diskussion war. Der PPA-Markt, so wie du es auch geschildert hast, galt ja immer so als Hoffnungsschimmer. Jetzt hört man in den letzten Monaten durchaus, dass es da gerade wieder Rückschritte gibt. Ist das auch Thema gewesen, dass der PPA-Markt sogar rückläufig in den letzten Monaten war?
Das war tatsächlich gar nicht so das intensive Thema, muss man vielleicht auch sagen. Also ich habe ja gerade gesagt, Christian Schmidt war dabei, der war vorher Referatsleiter Energiepolitik im Bundeskanzleramt. Der hatte also da sicherlich auch eher so die größeren energiepolitischen Themen auf dem Tisch. Dann kam Michael Kellner dazu, der ist jetzt energiepolitischer Sprecher der Grünen, war in der vergangenen Legislaturperiode als parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium tätig, dort aber für den Mittelstand, und eben Andreas Lenz, der sich schon etwas länger mit Energiepolitik beschäftigt. Ich hatte auch durchaus den Eindruck, natürlich sind diese Detailfragen des PPA-Marktes auch für die Politiker durchaus, ja, komplex. Ja, ist eben nicht ganz einfach. Es war aber klar, dass es ein Nischenmarkt ist. Ja, also wir kommen da von kleinen Zahlen. Es gab es in den letzten 3-4 Jahren, gab es ja durchaus ein Wachstum, und wie du es gerade ansprichst, jetzt aber schon wieder eine Delle, was ja auch damit zu tun hat mit rückläufigen Strompreisen. Was vielleicht da eher ein stärkeres Thema noch war, ist tatsächlich der Industriestrompreis. Da hat die Marktoffensive ja auch angeregt, dass man auch den mit einem Anreiz versehen könnte, den PPA-Markt zu stärken, weil eigentlich ist der Industriestrompreis eben genau nochmal eine große Bürde für den PPA-Markt, weil er die großen Stromverbraucher in Deutschland eigentlich dem Markt entzieht. Also da gibt es ja dann eine staatliche Beteiligung am Strompreis, eine Absicherung, die Preise werden gedämpft bis auf 5 Cent pro Kilowattstunde runter. Und dann gibt es natürlich auch weniger Anreiz für diese Unternehmen, sich langfristig abzusichern. Über den Terminmarkt, über PPAs, da gab es auch schon Kritik vom Energieverband BDW, der gesagt hat, oh, das ist aber keine gute Maßnahme, wenn jetzt wirklich die ganz großen Verbraucher in Deutschland aus dem Markt irgendwie auch ein Stück weit rausgehen. Und interessanterweise hat sich auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer zur Idee oder zum Konzept des Industriestrompreises eher kritisch geäußert. Die sagen also jetzt, der Rahmen, den die EU erstmal vorgegeben hat und den Deutschland noch mit einer nationalen Umsetzung ausfüllen muss, aber dieser europäische Rahmen, der ist zu klein, er springt zu kurz, er ist viel zu bürokratisch. Und auch die DEK sagt eben, das hat durchaus Nachteile für die Marktintegration der erneuerbaren Energien. Und die sagen eben, stattdessen kommen Sie mit Ihren Vorschlägen, Stromsteuerentlastung dann doch eher für alle mit einer Dekarbonisierungskomponente, mehr Anreize für PPAs statt irgendwie so ein Gießkannen-Graustrom-Entlastungsprogramm Industriestrompreis.
Ich glaube, was sich an der Stelle ja sagen lässt, ist, dass die Ankündigung eines Industriestrompreises Gift für den PPA-Markt sein wird. Da wissen wir jetzt, also es steht im Koalitionsvertrag, wir wissen noch nicht, wie sieht es aus. Wir wissen, dass es kommt, aber mehr noch nicht. Und Unternehmen, die Planungssicherheit anstreben, auch gerade bei den Energiekosten, die ein Schmerzthema sind, die halten sich jetzt natürlich zurück mit langfristigen Vertragsabschlüssen. Von daher ist die Konstellation da jetzt, glaube ich, im Spannungsfeld Politik und Marktentwicklung sicherlich schwierig.
Absolut, und die wird uns auch weiterhin beschäftigen. Man spürt, die Frage des Industriestrompreises ist momentan ein sehr zentrales Thema, das sowohl im Umfeld der Politik als auch bei den betroffenen Unternehmen, auch in den Energieunternehmen heiß diskutiert wird. Und da werden wir hier an dieser Stelle sicherlich dann demnächst nochmal drauf zu sprechen kommen. Für heute, lieber Ron, oben machen wir, glaube ich, einen Deckel drauf. War eine interessante Runde. Wir hatten noch viele andere Themen natürlich auch in dieser Woche, die bei uns entsprechend zu finden sind. Wir verlinken die aktuellen Themen auch wieder in den Shownotes. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.